Auch ich möchte Sie herzlich grüßen heute Morgen. Ich komme gar nicht von so weit her. Ich wohne in Rieden seit 2001. Unsere 6 Kinder sind schon lange nicht mehr zu Hause. Und ich freue mich, dass ich heute hier mit Ihnen, mit euch zusammen sein kann und Gottesdienst feiern und Gottes Wort austeilen. Ist das nah genug? Ist das weit genug? Laut genug? Ich kann das nicht so nachvollziehen. Schön. Ja, 2, 3 Verse heute, die vorgegeben sind für die Predigt von heute. Und diese Verse haben es in sich. Das sind 2 Bomben. Schöne Bomben, befreiende Bomben, logische Bomben. Aus dem Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1 und Vers 2. Und Vers 3 ist auch noch mit angegeben. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich ermahne euch nun, als ich das vorbereitete, fiel mir dieses Nun auf. Nun, eigentlich müssten wir jetzt alle 11 Kapitel vorher auch lesen. Denn das Nun bezieht sich auf das, was vorher geschrieben worden ist. Nun, nachdem ich euch diese große, riesengroße Barmherzigkeit Gottes vor Augen geführt habe. Paulus könnte ergänzen, ich habe mir viel Mühe gegeben. Ich habe euch einen ziemlich langen Brief geschrieben an Rom, die Gemeinde in Rom. Und das war ja so ein Brief, da waren keine Kapiteleinteilungen drin. Da waren nicht Kapitel 2, 3, 4, 5, das ging in einem Rutsch. Und wenn man diese 11 Kapitel mal liest, vielleicht nach einer neueren Übersetzung, dann ist das ein Gesamtwurf. Und dann wird einem wirklich das groß, was Gott getan hat. Wie er das Ganze entfaltet, wie die Situation der Menschen ohne Christus sind in dieser Welt. Verloren. Dass sie Feinde Gottes sind und dass Gottes Zorn über der Menschheit wirkt. Und wie Gott dann einen genialen Weg gefunden hat, um diesen verlorenen Menschen, der eigentlich Gott gar nicht will, zu befreien und zu retten durch das Evangelium von Jesus Christus. Das entfaltet er in den ersten 3 Kapiteln. Und in Kapitel 4 und 5, Kapitel 3 zum Schluss und 4 vor allem, da schreibt er, wie man Christ wird. Und in Kapitel 6 bis 8, was neu geworden ist, wenn man Christ geworden ist, was sich verändert hat, substanziell im Sein des Menschen, im Leben des Menschen. Zum Beispiel, dass er dann schreibt, das hatten wir, welche der Geist Gottes treibt, haben Sie ja vorhin vorgelesen aus dem Wochenspruch. Ihr habt den Geist von Gott empfangen. Ihr seid jetzt in der Lage, euer Leben in der Kraft des Heiligen Geistes zu führen. Ihr müsst nicht mehr in eigener Kraft versuchen, irgendwie Gott zu gefallen, irgendwie durchzukommen. Ihr habt ein ganz anderes Potenzial jetzt zur Verfügung. Das hat er alles gründlich entfaltet. Da ging es sogar noch weiter in Kapitel 9, 10 und 11, dass er sagt, ich will euch noch etwas vom großen Heilsplan Gottes insgesamt mitteilen, wie das mit Israel wird, mit den Völkern, mit den Heiden und allem. Und dann merkt man richtig, wenn man das mal in einem Zug liest, dass er da aus der Puste kommt. Das ist so viel. Und dann endet er schließlich fast abrupt mit einem Lobpreis im Kapitel 11 und sagt, oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unausforschlich seine Wege. Und dann der letzte Vers in Kapitel 11. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Und dann schreibt er praktisch so. Und jetzt seid ihr dran. Ich habe euch das mal ganz nochmal vorgeführt, was ihr alle schon wisst. Aber ich nehme es nochmal auf als einen Neustart, dass euch klar ist, worum es geht. Und dass ihr das mit Freude vollziehen könnt, was jetzt für euch dran ist, seit ihr Christ geworden seid. Oder wenn ihr Menschen das Evangelium bringt, dass ihr ihnen dann verdeutlichen könnt, worin ihr Christsein dann besteht, worum es dann geht. Und es ist nicht schlecht, diese Botschaft am Anfang des Jahres zu haben. Worum geht es denn im 2016? Worum geht es denn ihm, in ihrem, in meinem Leben? Wir werden nachher beten, dein Wille geschehe im Vater unser. Und wir beten das jeden Sonntag. Dein Wille geschehe. Ihr seid dran. Paulus fragt praktisch, Leute, was ist die angemessene Antwort auf diese große, gewaltige Barmherzigkeit Gottes? Wie antwortet ihr darauf? Was ist die logische Antwort, wenn ihr davon ergriffen worden seid? Wenn nicht, habt ihr natürlich keine Antwort. Aber wenn ihr davon ergriffen worden seid, und einige sind vielleicht schon ein bisschen müde geworden in Rom, die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, und dann sagt er, ich ermahne euch, manche Übersetzungen sagen auch, ist es möglich vom griechischen Grundwort her, ich ermutige euch. Ich ermahne euch, ich helfe euch jetzt. Auf dem Hintergrund dieser gewaltigen Barmherzigkeit Gottes, die geht nämlich weiter, die hat nicht aufgehört. Was ist die logische, die angemessene Antwort auf Gottes Barmherzigkeit? Dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer. Ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Euer Leben soll ein Gottesdienst sein. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst, schreibt Paulus. Euer Leben 2016 soll ein Gottesdienst sein. Und es ist nicht von ungefähr, dass in der Luther übersetzt über Kapitel 12 steht, das Leben als Gottesdienst. So fängt, ist die Überschrift gesetzt. Euer Leben, unser Leben, Geschwister, darf ein Gottesdienst sein. Gut, wir haben ein bisschen ein Problem damit. Gottesdienst, das legen wir immer fest auf diesen Gottesdienst hier, auf so eine Veranstaltung. Wenn man nur den Satz sagen würde, ganze Leben Gottesdienst, was denn? Den ganzen Tag Gottesdienst feiern? Das geht ja nicht, das hältst du ja nicht aus. Welcher Pfarrer hält das denn durch? Natürlich nicht. Natürlich ist das nicht gemeint. Nein. Paulus erinnert die Christen in Rom, etliche hatten einen jüdischen Hintergrund, aber andere auch einen heidnischen, und das konnte er in beiden sagen, ihr wisst ja, wie das ist in den Religionen, und ihr wisst es auch, ist, wie es im Alten Testament ist, und ihr wisst ja auch, was noch zur Zeit in Jerusalem stattfindet. Jeden Tag werden dort zweimal Tieropfer Gott gebracht im Tempel, vor dem Tempel. Als Hingabe, als Dank, als Opfer, als Schuld, als Sühnopfer, mit verschiedenen Bedeutungen. Ihr wisst ja, was ein Opfer ist, oder? Da wird auf den Brandopferaltar ein Tier raufgelegt. Es wird vorher getötet und es verbrennt. Und von diesem Tier bleibt Asche übrig. Das steckt hinter diesem Wort Opfer. Schlachtopfer ist eigentlich gemeint. Euer Leben sei ein solches Opfer für Gott. Natürlich kein totes, kein materielles. Von einem toten Menschen hat ja Gott nichts. Von einem toten Christen. Nein, nein, es ist schon bildlich gemeint. Aber der innere Sinn dieser Handlung, so soll euer Leben, so versteht ab jetzt euer Leben. Es soll ein lebendiges Opfer sein. Ihr selbst sollt euch, dürft euch mit allem, was ihr habt und seid, Gott verfügbar machen. In der Übersetzung von Roland Werner in das Buch, da übersetzt er diesen Vers so: Deshalb ermutige ich euch nun auch, Geschwister, aufgrund der Barmherzigkeit, die Gott uns geschenkt hat, euch ganz einschließlich eures Körpers Gott zur Verfügung zu stellen, wie ein Opfer, das lebendig, heilig und ihm wohlgefällig ist. Das soll der Ausdruck eures Gottesdienstes sein, die angemessene Antwort auf Gottes Wort. Das soll die Antwort sein. Freuen Sie sich darüber? Oder beängstigt Sie das? Das ist radikal, ne? Ja, natürlich. Es geht ja auch um unser Leben. Es geht ja, dass unser Leben nach dem Willen Gottes ein erfülltes Leben ist, ein gesegnetes, eins, das zum Ziel führt. Eins, das er nicht umsonst gerettet, dass er es nicht anschließend irgendwo so vor die Hunde gehen lassen will. Nein, wir sind seine Kinder geworden, wir sind sein Eigentum geworden. Vielleicht liegt das auch daran, wenn man ein bisschen Schwierigkeiten hat mit solchen Sätzen, und ich weiß, dass das einige haben, mit Opfer, das Leben opfern. Oh, das Leben opfern, das Wort Opfer ist schon so ein schwieriges Wort. Da opfer ich halt mal was. Eigentlich mache ich es ja nicht gerne, aber mir bleibt nichts anderes übrig, vielleicht kriege ich was dadurch. Aber das ist nicht das Wort Opfer. Das deutsche Wort Opfer hat eine ganz andere Bedeutung bekommen, als das, was eigentlich gemeint ist, schon vom Alten Testament her, wenn es da um Opfer geht. Ich fand eine schöne Definition von Opfer bei Oswald Chambers. Opfer ist im innersten Kern die überschwänglich leidenschaftliche Liebesgabe des Besten, was ich habe, an den Liebsten, dem ich gehöre. Das ist der innerste Kern auch der alttestamentlichen Opfervorstellungen, wie sie anfangs von Gott eingesetzt wurden. Eine leidenschaftliche Liebesgabe des Besten, was ich habe, und das ist ihr eigenes Leben. Das ist mein eigenes Leben. An den Liebsten, dem ich gehöre. Und das ist für Paulus keine Frage, wer das ist. Jesus Christus, dem ich gehöre. Ihm ganz offen verfügbar sein. Mit allem, was ich habe und bin, an Gott hingegeben, für Gott freigegeben. Aus Dankbarkeit, aus Freude, aus Liebe, aus innerer Erkenntnis. Ja, das ist die logische Folge. Er hat mich ganz erlöst, er hat mich ganz befreit. Und er will es tun, wenn er es noch nicht getan hat. Damit ich ganz für ihn leben kann. Denn das sagt die Bibel ja ganz klar, der Mensch ist wegen Gott geschaffen. Nicht Gott wegen des Menschen. Gott gibt es nicht wegen Menschen. Da hatte Karl Marx schon recht, dass er sagte, ihr habt euch euren Gott nur so als Opium zurechtgemacht. Wenn ihr nicht weiter wisst, wenn ihr zu schwach seid, wenn ihr Hilfe braucht, dann braucht ihr da so irgendeinen Gott, der euch weiterhilft. Nein, nein, es ist andersherum. Gott hat den Menschen zu seinem Bilde geschaffen. Alles ist durch ihn, für ihn, so hat Paulus das im letzten Vers in Römer 11 ja geschrieben gehabt. Alles ist für ihn. Wir dürfen für ihn leben. Das ganze Leben, ein Gottesdienst. Und damit das nicht missverstanden wird, schreibt Paulus hier extra eure Leiber, eure Körper. Sie werden in vielen Übersetzungen an dieser Stelle finden, dass da steht euer ganzes Leben. Aber das ist ein bisschen abstrakt. Es ist ja ein grundsätzliches Wort, es ist so ein fundamentales, so eine Säule im Leben des Christen, dieser Vers 1. Aber was da im Kern gemeint ist, ist wirklich euer Leib. Gibt es irgendetwas, was Sie ohne Körper tun? Und es ist gut, auch an den Körper zu denken, an den Körper. Essen, trinken, schlafen, Geschlechtlichkeit, fühlen, wollen, riechen, hören, gucken mit den Augen, tasten mit den Händen, wo gehen meine Füße hin, was mache ich so alles? Wie arbeite ich im Alltag, wie diene ich da Gott? Überall darf ich erfüllt sein mit der Kraft des Heiligen Geistes. Der weltliche Beruf, Paulus hat damals sogar den Sklaven gesagt, und das war wirklich kein hübscher Beruf, die zum Teil wirklich brutale Arbeitgeber hatten, sagt, Ihr dient nicht mehr den Menschen als Sklaven. Ihr dient jetzt ihm, Gott. Habt diese Sicht. Habt diese souveräne Sicht. Euer Alltagsgottesdienst im Geschäft, wo immer, ist Gottesdienst. Dienst für Gott. Es gibt, glaube ich, auch ein Lied oder ein Gebet. Wenn ihr rausgeht aus dem Gottesdienst, dann fängt der Gottesdienst an, hat bestimmt schon mal jemand hier gesagt. Genau so ist es. Aber nicht als Drohung. Nein, als Befreiung. Denn was hingegeben ist an Gott, das ist für ihn verfügbar, beschenkt zu werden, gesegnet zu werden, gefüllt zu werden mit seiner Gegenwart, mit Macht, mit Freude, mit Geduld, mit Weisheit, mit allem, was nötig ist, um den Alltag zu leben. Auch in unserem Wohlstandsland mit seinen ganz besonderen Problemen. Gottesdienst, das Leben als Gottesdienst oder wie eine andere Übersetzung hier heißt, der Gottesdienst des Lebens. Das ist der erste Punkt. Das ist die grundsätzliche Frage, die in gewisser Weise jeden Tag neu geklärt wird, oder diese Hingabe, die, so sagt Paulus, sollte jeden Tag neu auf der Tagesordnung stehen, wenn ich aufwache. Ich gehöre dir, Herr. Ich lebe heute nicht für mich. Ich habe Angst vor dem und dem, aber ich lebe heute nicht für mich. Mein Leben ist offen für dich. Regiere du mit deinem Geist in mir. Leite du mich. Öffne du Türen, schließe du Türen. Bereite du die Begegnung mit Menschen vor, die ich heute haben werde. Telefonate, SMS, Apps, alles Mögliche. Alles, was so läuft. Nichts ohne ihn. Das ist wirklich ein großartiges Leben. Das können Kinder Gottes leben in dieser Welt. Aber das ist dann die zweite Frage und die auch wieder grundsätzlich hier angesprochen ist, der zweite Punkt. Ja, wie lebt man denn in dieser Welt? Was ist denn richtig? Was ist denn wahr? Was will denn Gott alles? Und hier fängt Paulus nicht mit 1000 praktischen Dingen an, sondern erst mit etwas sehr, sehr Grundsätzlichem. Das ist dieser zweite Vers. Stellt euch, und das heißt und, also erstens gebt euch prinzipiell Gott hin, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich habe neulich eine Information bekommen oder gefunden über die Lektüre der Bibel über Mobiltelefon wird immer beliebter. Immer mehr Christen nutzen Anwendungen, in Klammern Apps, auf ihrem Smartphone oder Tablet zur täglichen Bibellektüre. Und dann wird die Adresse genannt, wo man die runterladen kann. Und dann ist das eine Riesenüberraschung gewesen. Bereits, das war am 20. Dezember geschrieben, bereits 200 Millionen Mal ist diese E-Bibel runtergeladen worden. Jede Sekunde öffneten durchschnittlich 112 Nutzer die Digitalbibel. Sie ist in 900 Sprachen verfügbar. In manchen nur Teile. Und dann wurde auch eine Umfrage gestartet, ist dann verbunden mit, dass diejenigen, die es runterladen, auch beantworten, welche sind die beliebtesten Bibelverse. Oh, dachte ich, bin ich gespannt. Sie haben mir leider nicht alles aufgeführt, sie haben aber immerhin einen Vers hier aufgeführt, über den ich überrascht war. Da steht, in den USA und Brasilien führt die Liste einen Vers aus dem Römerbrief an. Jetzt dürfen Sie raten, welcher. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen mögt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das haben die meisten, die von USA und Mexiko aus diese App runtergeladen haben, angeklickt. Das ist ihr wichtigster Vers. Oh, denke ich, ich glaube nicht, dass das bei uns so wäre. Oder doch? Ich vermute, dass das mehr so ist wie in Großbritannien und USA und Brasilien, pardon, also Brasilien. Und Großbritannien, Mexiko und Südkorea, da ist es das Jesaja-Buch, ein Vers. Der ist vielleicht auch eher hier in unseren Reihen so. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Und andere Verse. Aber das fand ich schon interessant. Ausgerechnet dieser ja auch herausragende Vers, so praxisbezogen, alltagsbezogen, dass der beliebteste Vers in der Skala war für Menschen, die es runtergeladen haben, die Bibel in USA und Brasilien. Stellt euch nicht der Welt gleich, sondern der Wunsch, Gottes Willen erkennen zu können. Das ist ja etwas Großes. Und Paulus sagt hier praktisch, der zweite Punkt, der immer gilt, grundsätzlich, wie der erste ist, erkennt, was Gottes Wille ist. Prüft das und denkt so, wie Gott denkt. Und wollt das, was Gott will. Erkennt, was Gottes Wille ist, denkt so, wie Gott denkt und wollt, was Gott will. So einfach in der Theorie. Wenn die Theorie schon kompliziert ist, ist das ja in der Praxis auch nicht einfach. Aber wenn die Theorie einfach ist, ist es ein einfaches Wort. Lebt so, wie Gott es will. Da kann man das wissen? Ja, definitiv. Und zwar zu 95% kann man das herausfinden in der Bibel. Nur 5% stehen nicht drin. Welchen Ehepartner ich heiraten soll, welchen Beruf ich erwählen soll. Viele, viele Alltagsdinge, praktische Dinge, dafür haben wir unseren Verstand, unsere Vernunft sowieso. Und hierum geht es, dass er den Römern auch geschrieben hat, um das aber herauszufinden, sage ich euch, wie das geht. Auch wenn ihr die Bibel lest, müsst ihr das ja erfassen können, verstehen können, was gemeint ist und umsetzen. Und für die Umsetzung für beides muss ich euch noch auf etwas hinweisen. Da muss sich bei euch etwas ändern. Oder da darf sich bei euch etwas ändern. Er sagt, lasst euch verändern in eurem Sinn, in eurem Verstand, in eurer Vernunft. Oder aktiv formuliert, ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Lasst euer Denken neu werden. Denkt um. Denkt nicht so, wie die Welt denkt. Die Gesinnung, die Art, wonach man strebt, das muss sich bei allen Christen auf der ganzen Welt ändern, sobald sie Christen werden. Das ist hundertprozentig sicher. Das ist überall so. Nicht so krass wie damals in Rumänien. Als die Wende eintrat und Ceausescu und der Kommunismus ein ganzes Volk entmenschlicht hat, nicht nur herabgewürdigt in der Menschenwürde, sondern auch da waren Grundlagen des normalen menschlichen Miteinanders zerstört worden. Die DNA eines Rumänen unter kommunistischer Herrschaft war zum Beispiel, stehlen ist normal. Das gehört zum Leben, sonst kommst du nicht durch. Betrügen ist normal. So war die Seele geprägt, das Denken, das war ihre Verhaltens-DNA und so gab es viele Dinge. Und dann wurden viele von ihnen Christen nach der Wende. Das für die war das eine neue Welt. Wieso kann man nicht mehr stehlen? Lachen wir vielleicht drüber, weil das so selbstverständlich ist. Für die war das aber nicht zum Lachen. Wieso kann man nicht mehr stehlen? Wieso kann man nicht mehr betrügen? Anders kommt man doch gar nicht durch in dieser Welt. Wieso kann man durchkommen, ohne raffgierig zu sein, ohne die Ellenbogen zu benutzen? Das geht doch gar nicht. Doch, ihr gehört jetzt dem höchsten Herrn der Welt. Ihr gehört jetzt dem König Jesus. Ihr gehört nicht mehr euch und seid nicht mehr so hilflos, weil ihr euch gehört habt. Dieser König lügt nicht. Dieser Gott betrügt nicht, dieser Gott heuchelt nicht, dieser Gott ist nicht habsüchtig. Dieser Gott ist reich, er schenkt, er gibt. Ihr dürft ein anderes Denken bekommen. Das muss umgeformt werden. Und das ist auch für uns ganz sicher ein Programm für 2016, weiterhin nicht neu, ist ja alles nicht neu, diese Worte, aber das ist ganz sicher ein Programm. Denkt nicht so, stellt euch nicht der Welt gleich, heißt, richtet euch nicht nach dem Muster des Zeitgeistes. Richtet euch nicht nach der Gesellschaft von Menschen, die ohne Christus leben. In der neuen Genfer Übersetzung gibt es die Definition für Welt. Gemeint ist natürlich nicht der Kosmos, die Erde, die Schöpfung und die Menschheit als solche, sondern eine bestimmte Lebensart. Alles, was in dieser Welt gegen Gott gerichtet ist, alles, was in dieser Welt sich gegen Gott stellt, alles, was in dieser Welt vom Bösen beherrscht wird und bewusst oder unbewusst dem Teufel dient, das ist Welt im Neuen Testament. Das ist sozusagen die Negativseite, auch das zu erfassen, zu unterscheiden, das ist Welt und das ist Gott. Das ist Leben zum Tod und das ist Leben zum Leben. Das ist da der große Unterschied. Und das ist, ja, das betrifft unseren ganzen Alltag in der Gesellschaft, im persönlichen Rahmen. Alles, was Politik, Kunst, Kultur, Sport, Unterhaltung, Wissenschaft, Bildung, Wirtschaft, die ganzen Lebensbereiche werden zu einem hohen Prozentsatz von Menschen gestaltet, die Christus nicht kennen, die den Heiligen Geist nicht haben, die anders denken und anders denken müssen, die andere Ziele haben und haben müssen, die nicht anders können. Und wir leben da mittendrin. Eine relative Minderheit, Kinder Gottes, Menschen, die Jesus bekennen, die sie zu ihm gehören. Und die Gefahr, das einfach mit zu übernehmen, ist auf jeden Fall gegeben. Deswegen kommt der Paulus gleich im nächsten Vers auf eine ganz praktische Sache zu sprechen. Das nehme ich jetzt mal als Beispiel. Eigentlich gehören alle nächsten Verse dann noch dazu. Also, dass ihr prüfen könnt, was das Wohlgefällige ist, was Gott will, nämlich das Wohlgefällige, das Vollkommene. Denn ich sage euch durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott den Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Da fängt er gleich mit an. Denkt nicht zu hoch von euch. Das ist ein ganz praktischer Punkt. Überschätzt euch nicht. Schätzt euch realistisch ein. Lebt nicht mehr von eurem Ego, dass ihr euch überhöht, dass ihr euch über andere stellt in der Gemeinde oder in der Ehe, dass du dich über deinen Ehepartner stellst, dass du dich in falscher Weise über deine Kinder, über deine Eltern stellst. Denk nicht verkehrt von dir. Überhaupt dieses Dir, dieses Ich, dieses Ego, das musst du umdenken, lernen. Denn dieses Ego, das ist heute in der Gesellschaft das, worum es überall geht. Dieses Ego steht überall im Zentrum. Aber ich habe einen. Genau. Ich las neulich einen Artikel in der Welt, in der Zeit, über den Zeitgeist. In der Zeitung kann man ja was über Welt lesen, über den Zeitgeist. Manche mögen ja nicht mehr bei Christen darüber zu reden, aber in der säkularen Presse wird darüber gesprochen. Wenn es der Zeitgeist je geschafft hat, in einem einzigen Satz unterzukommen, dann in diesem Werbespruch: unterm Strich zähl ich. Das moderne Ich ist die Sonne, um die alles kreist. Das hängt zusammen, denk nicht höher von euch, von dir. Wer bist du? Wie siehst du dich? Deine Identität. Ich, ich, meiner, mir, mich. Gott für mich, alles für mich. Segen für mich, für meine Familie, damit es mir gut geht. Es ist eine Variante von ich, meiner, mir, mich. Ich stehe im Zentrum. Da steht nicht Gott im Zentrum. Und wir leben in einer Kultur, die das Ich formt, verdichtet, fördert, groß macht, dick macht, übermächtig macht. Im Kleinen wie im Großen. Und darum macht er nicht mit. Alle die Bereiche, die damit zu tun haben mit Welt. Ganz praktische Dinge. Wo hört das Leben für ein gesundes Leben auf und wo fängt Biokult an? Was gehört zu einer gesunden Körperpflege und wo fängt Körperkult an? Und Schlankheitswahn, wo beginnt er? Das sind Stichworte, die jeder kennt. Wie ist das mit Erfolgsdruck, Erfolgssucht, Leistungsdruck? Stichworte wie Zuwachsrate, Lebensstandard unbedingt erhöhen, Fußballgötter, Pop-Ikonen, Markenkult. Schon in der ersten Klasse wagen viele Schüler ja nicht mit einer markenlosen Jogging-Schuhe zu kommen. Das müssen Marken sein. Das ist Denken, das ist Fühlen, das ist Wollen, das ist Prägung, das ist Bestimmung, das ist Gefängnis. Das ist nicht einfach so. Die Menschen werden geprägt von Anfang an. Das ist Weltsystem. Das ist nicht göttlich. Diese Art von Zwänge kommen nicht von dem Vater im Himmel. Gier nach Sex, Macht, Geld, Besitz, Habsucht, alles das. Tanz ums goldene Ich, Ich-Show. Einige dieser Stichworte, die zur Welt gehören. Und da wimmelt's, klar. Und da sagt der Apostel, ihr bekommt von Gott eine neue DNA, eine neue Software. Ihr bekommt etliche neue Softwarepakete, damit ihr umdenken könnt, dass die Programme des Heiligen Geistes in euch starten können und Neues formen, Neues hervorbringen kann. Ja, ihr könnt herausfinden, ihr dürft wissen, was Gott will. Theoretisch gesagt in drei Grundsätzen, was wahrhaft gut ist, was Gottes Zustimmung findet und was wirklich zum Ziel führt. Das Gute, das Vollkommene, das Wohlgefällige und Vollkommene heißt, was wahrhaft gut ist, was Gottes Zustimmung findet, was Gott wirklich will, was Gott Freude macht und was euer Leben zum Ziel führt, das Gott für euch hat. Das ist prinzipiell in allem Gottes Wille. Und dann gebe ich Ihnen gerne eine Hausaufgabe mit. Lesen Sie die weiteren Verse bis zum Ende des Kapitels. Da finden Sie 28 praktische Punkte, was das Gemeindeleben betrifft. Paulus bleibt nicht in den Grundsätzen stehen. Aber ohne die Grundhingabe und die Grunderkenntnis hängt das so in der Luft. 28 ganz praktische Punkte für Christen und bezogen nur auf Gemeindeleben und wie sich Gemeinden, wie Christen sich im Gemeindeleben, in der Gemeinde verhalten dürfen und sollen. 28 Punkte. Ich habe sie mal nach einer neueren Übersetzung auf dem Zettel auch ausgedruckt. Wer es mal haben möchte, gleich in der Übersicht, kann sich hinterher von mir einen Zettel holen. Da wird es sehr, sehr praktisch. Aber die Praxis nützt nichts, wenn das Fundament nicht da ist. Und das Fundament ist die Barmherzigkeit Gottes. Das Fundament ist, gebt euer Leben, eure Leiber Gott hin. Euer Leben sei ein Gottesdienst. Ihr dürft erkennen, was Gott will. Ihr dürft es prüfen, ihr dürft es erfahren. Ihr dürft so denken lernen, wie Gott denkt. Ihr dürft solch eine Haltung haben, wie Gott denkt. Und dann wird Gott Ehre bekommen durch euer Leben. Das Höchste, was in eurem Leben passieren kann. Dass Gott am Ende ihres, deines Lebens dir sagen wird, ich habe durch deinen Alltag Ehre bekommen. Du hast die Dinge mit mir gelebt. Du hast die Dinge für mich gelebt. Du hast sie in meiner Kraft gelebt. Du hast meinen Willen gesucht und du hast ihn gefunden und du weißt es. Du hast zu meiner Ehre gelebt. Das ist etwas Gewaltiges. Und das ist die Krönung für das Leben von jedem von uns. Auch in 2016 natürlich. Und Gott segne jeden von uns, dass wir das leben, was diese beiden Verse uns mitgeben.